Marc-Uwe Kling, vielmehr dem Känguru, mit dem er eine WG bewohnt, verdanken wir den Begriff des asozialen Netzwerks. Ich möchte nicht wissen, wie viele Freundeskreise oder Familiennachrichtengruppen sich danach benannt haben. Quer durch die meisten Bücher von Marc-Uwe Kling bis zum im Sommer erschienenen Thriller Views zieht sich eine kritische Auseinandersetzung mit Großtechnologien, mit denen wir uns so umgeben. Also dachte ich damals beim Interview zu Views, wir sprechen später nochmal und dann ganz dezidiert nur über die Themen der sogenannten künstlichen Intelligenz und der Plattformen. Willkommen dazu, Marc-Uwe Kling.
Hallo.
Sie haben eine Website und sonst so, auf welchen Plattformen sind Sie unterwegs?
Auf viel zu vielen, auf fast allen. Das ist ja auch das Problem. Man kann ja nicht sagen, oh, ich finde das alles blöd, ich mache da nicht mit. Dann findet man eben als Künstler nicht statt oder auch als Politiker, als Partei, als NGO. Das ist, wo ein Großteil unserer Öffentlichkeit verhandelt wird. Deswegen sind wir leider von diesen großen Plattformen abhängig.
Das heißt, Sie sind auch auf TikTok? Der TikToker Marc-Uwe Kling, der ist auch unterwegs?
Ich bin seit kurzem auch auf TikTok, seit Fridays for Future Reclaim TikTok ausgerufen hat. Ich muss auch dazu sagen, ich habe diese ganzen Dienste auf meinem Handy geblockt und zwar den Großteil des Tages. Ich kann zwischen 9 Uhr und 9.30 Uhr Sachen einstellen und kommentieren und so weiter. Und dann den Rest des Tages habe ich keinen Zugriff und ich kann das auch nicht aushebeln, weil es ist so ein unglaublicher Zeitfresser. Und ich kann es allen nur empfehlen, das zu blocken.
Das heißt, Sie reglementieren Ihre eigenen Zugriffszeit.
Ja, genau. Ich hab meine eigene Bildschirmzeit eingeschränkt.
Ah, okay, das Über-Ich. Super. Wie oft befragen Sie denn ChatGPT und Kollegen? Gibt es dafür auch zugewiesene Zeiten?
Nee, da gibt es keine zugewiesenen Zeiten. Da gibt es ja das Problem, dass man sich ja leider nicht drauf verlassen kann, was diese Systeme liefern. Das nennen die Halluzination. Dazu habe ich auch eine interessante Geschichte. Da hatte mich ein Interviewer aus der Schweiz angefragt, ob ich nicht zu diesem Thema sprechen möchte, wegen Qualityland. Und angehängt an die Interviewanfrage war etwas, das er mit ChatGPT verhandelt hat. Er hat ChatGPT gefragt, erzähle mir eine lustige Episode über Marc-Uwe Kling. Und ChatGPT hat gesagt, dass ich mal auf einer Bühne gesessen hätte, meinen Text vorgelesen, aus Versehen den Kaffee über den Text gekippt hätte und dann aber von den nassen Blättern weiter vorgelesen hätte und da gäbe es sogar ein Video dazu. Und das Interessante an dieser Anekdote ist, dass das nie passiert ist. Eine Halluzination des Systems, es gibt auch kein Video dazu und man hinterfragt das aber nicht, weil die Geschichte ist ja nicht irgendwie toll oder spektakulär, sie ist so langweilig, so wahrscheinlich, so banal, dass man das einfach glaubt. Und das ist das Problem. Also eins der Probleme an diesen Systemen, ne, dass sie ja mit Wahrscheinlichkeiten operieren. Das heißt, es hat diese Frage bekommen und dann, was wäre nicht gesucht, was ist wirklich passiert, sondern was wäre eine wahrscheinliche Episode, die passiert sein könnte und die dann erfunden. Das ist ja schon crazy, wenn man sich jetzt immer mehr auf solche Systeme verlässt, die einfach Dinge halluzinieren.
Und diese Wahrscheinlichkeit erhöht natürlich auch die potenzielle Glaubwürdigkeit solcher Aussagen. Jetzt merkt man es vielleicht schon, dass Sie kein allzu großer Fan dieser Technologien sind. Sie haben aber eingangs gesagt, so richtig entrinnen kann ich denen auch nicht. Ich selbst bin wiederum war kein Early Adopter, aber ich weiß, dass das frühe Internet zumindest voller Enthusiasmus war, voller Vorfreude, so nach dem Motto, yeah, jetzt wird die Welt demokratischer durch das Netz. Menschen bekommen Reichweite, die vorher keiner hatten. Menschen bekommen Bildung, bekommen Wissen, an das sie sonst nicht gelangen könnten. Waren Sie da dabei in dieser Phase der Euphorie, also schon ganz früh online, vielleicht aktiv in der Blogosphäre oder sowas?
Ja, ich finde das freie Internet immer noch eine ganz tolle Sache, ne? Nicht falsch verstehen. Ich finde auch viele von diesen Technologien, selbst Social Media, ist eigentlich was Gutes. Aber die Art und Weise, wie es gerade organisiert ist, dass es digitalen Oligarchen meist aus den USA oder China gehört, die in einer Art Willkürherrschaft über uns entscheiden und wir haben keinerlei Rechte, Die können jederzeit ihre AGBs ändern und dann benutzen sie alles, was wir bisher hochgeladen haben, um ihre KI-Modelle zu trainieren, was sie noch mächtiger macht. Die Organisationsform ist das Problem, ne? Also wenn das ganze Internet so organisiert wäre wie die Wikipedia zum Beispiel oder wenn die ganzen Standards offen wären wie bei E-Mail, ne? Also das ist ja interessant zu sehen, bei E-Mail gibt es keine absolut dominante Marktmacht. Und das liegt daran, dass es ein offener Standard ist. Und ich glaube, das ist etwas, wofür wir kämpfen müssen. Das freie Internet wurde uns eigentlich geklaut von den Big Tech-Konzernen.
Das freie Internet wurde geklaut, sagen Sie. Und so um 2015, 16 rum, sagen Forscher, ist diese Freude über das freie Internet gekippt. Jetzt ist der Diskurs eher düster, eher pessimistisch. Social Media, das, was wir künstliche Intelligenz nennen, alles bedrohlich. Das ist eigentlich so eine klassische Zauberlehrlingskehrtwende. What went wrong?
Ja, ich glaube, es fing an, als Google aufgehört hat, ihrem ursprünglichen Slogan Don't be evil zu folgen und angefangen hat, über Werbung Geld zu verdienen. Also ich glaube, dieses ganze Phänomen, dass wir ausspioniert werden bis in die privatesten Details, das fing damit an, dass die Konzerne immer personalisiertere Werbung anbieten wollten und dann angefangen haben, Produkte zu entwickeln, wo wir nicht die Kunden sind, sondern unsere Aufmerksamkeit ist das, was verkauft wird. Das heißt, es war für die großen Big-Tech-Konzerne lohnenswert, dass wir möglichst lange auf ihren Plattformen bleiben, dass sie uns süchtig machen und dass sie uns, wie hält man uns am ehesten bei der Stange, leider durch große Emotionen und dazu gehört halt oft auch Wut und Hass. Und das ist, glaube ich, der Sündenfall, der damals passiert ist, dass man die Produkte nicht mehr für die Leute entwickelt hat, die sie benutzen, also uns als Nutzer und Nutzerinnen, sondern für die Leute, die unsere Aufmerksamkeit kaufen wollen.
Jetzt wissen wir aber alle, dass diese Social-Media-Plattformen so gebaut sind, dass uns die Algorithmen so lange wie möglich davor halten wollen, als Datenlieferanten, als Werbezielpersonen und nicht als Bürgerin oder als Informationssucher. Ich habe gestern hier im Programm mit einer Medienpädagogin gesprochen, die versucht, Eltern und Kinder zu wappnen gegen die Flut aus Müll, aus Desinformation. Aber das ist ja im Grunde immer nur Schadensbekämpfung auf minimalem Niveau gegenüber dieser Macht der Plattformen. Wie wappnen Sie sich gegen den Unrat oder vielleicht auch Ihre Kinder?
Also meine Kinder benutzen das komplett nicht. Die haben ja keinen, im Gegensatz zu mir, der ich quasi als öffentliche Person, als Künstler natürlich auf ein Publikum angewiesen bin, haben die keinerlei Grund, diese Plattform zu benutzen. Und da gibt es ja auch super viele Studien dazu, dass das gerade Jugendliche sehr schnell sehr unglücklich macht, also bis hin in die Depression führt. Das heißt, und das ist noch nicht mal ein Verbot von unserer Seite, aber wir haben so viel mit den Kindern darüber geredet, dass sie das gar nicht wollen. Das ist so ein bisschen, ich habe das öfter mal gedacht, wie meine Eltern mir immer Angst vor harten Drogen gemacht hatten. So, dass ich das auch nie ausprobieren wollte. Und ich glaube, so ein bisschen ist es bei meinen Kindern. Ich habe denen anscheinend so viel Angst gemacht vor Social Media, dass sie das gar nicht wollen.
Ja gut, aber der Unterschied ist, unterstelle ich mal, dass Sie wahrscheinlich Heroin, das war es ja damals, womit so gewarnt wurde, oder meinetwegen heute Crystal wirklich nicht ausprobiert haben, wohingegen Ihre Kinder dauerhaft fernzuhalten von Social Media, glaube ich, wird nicht möglich sein.
Das stimmt, das ist natürlich ein Vergleich, der total hinkt. Ich glaube trotzdem, dass es, je später die Kinder damit in Berührung kommen, desto besser. Also da geht es ja nicht nur um politische Probleme, ne? Da ist ja auch ganz viel Selbstbildprobleme, die da mitkommen. Das ist einfach too much. So. Und es frisst auch so viel Zeit. Und da gibt es viele interessante Studien. Eine hat zum Beispiel mal getestet, dass schon innerhalb von einer Woche die Vergleichsgruppe, die quasi in der Woche keine Social-Media-Angebote mehr genutzt hat, dass die Kinder glücklicher waren und zufriedener mit ihrem Leben. Innerhalb von einer Woche schon. Im Vergleich zu den Kindern, die es immer noch benutzt haben. Ich würde da als Eltern wirklich alle Hebel in Bewegung setzen, so spät wie möglich drüber sprechen und dann auch noch eingeschränkt über Bildschirmzeit und so weiter.
Jetzt haben Sie aber natürlich auch selbst schon auf die Annehmlichkeiten hingewiesen, die drinstecken. Und das klassische Beispiel ist ja immer diese Mustererkennungsmaschine, die beispielsweise einen Tumor in meinem Körper exakter bestimmen kann als eine erfahrene Ärztin. Das sind natürlich alles Dinge, von denen will ich profitieren können. Wie bringen wir das in eine sinnvolle Balance, diese Vorteile und Annehmlichkeiten gegen die ganz konkreten und massiven Gefahren für die Psyche, die haben Sie gerade angesprochen, und für die Demokratie, was eine andere riesige Baustelle ist?
Ja, also ich glaube, das sind wirklich total unterschiedliche Dinge. Ich glaube, diese KI-Erkennung von Krebs, die kommt so oder so, die hat gar nichts damit zu tun, wie wir entscheiden, wie wir mit Social Media umgehen. Das ist etwas Positives, und natürlich hat diese Technologie auch viel Positives. Und ich glaube wirklich, das entscheidende Kriterium ist, wie organisieren wir ökonomisch diese Technologien? Also im Prinzip sind Social Media Plattformen ja riesige Massenmedien. So, und Massenmedien haben Vorgaben. Zu Recht in unserem Land. Ne? Das ist auch historisch gelernt. Und diese Social-Media-Konzerne haben sich durch die größte Lobbymacht auf der Welt Privilegien erstritten, gegenüber auch den anderen Medien, die total unfair sind und die problematisch sind. Und eines ist zum Beispiel das Privileg der Haftungsfreiheit. Das heißt, RTL oder auch Radio 3 oder wer auch immer, wenn die was senden, was kriminell ist, ja, was eine Verleumdung darstellt oder aus welchem Grund auch immer, dann hat das Konsequenzen, ne? Und die großen Big-Tech-Plattformen kommen immer noch damit durch, zu sagen, das ist nicht unser Inhalt. Und da finde ich, da muss der Gesetzgeber rein und sagen, wer mit dem Inhalt Geld verdient, und das tun sie ja, der ist auch dafür haftbar. So, wenn sie sagen, okay, wir wollen nicht haftbar sein, dann okay, dann verdient ihr aber bitte auch kein Geld damit.
Das ist eine politische Forderung, die nach Regulierung, die Sie da erheben. Sehen Sie denn eine Partei, eine politische Kraft jetzt im Bundestagswahlkampf, die das als Ziel ausgibt, die sagt, für dieses Ziel stehen wir ein?
Ich finde, das Thema geht total unter, wie leider so viele andere relevante Themen im Bundestagswahlkampf. Also ich würde mir das wünschen, dass das mehr Parteien offensiv vertreten.
Wobei die Chancen natürlich historisch schlecht sind, solche Ziele durchzusetzen. Elon Musk und sein Präsident sind beste Freunde. Mark Zuckerberg hat den Kotau von Donald Trump vollzogen. Womit rechnen Sie denn da in den nächsten Jahren? Der Ruht der See, oder?
Also ich habe ja zwei Romane über die Zukunft geschrieben, und der große Fehler ist immer zu denken, das sind Prophezeiungen. Es sind in Wahrheit, es ist eine verkleidete Kritik an der Gegenwart. Das heißt, ich kann mich überhaupt nicht in Prophezeiungen ergehen. Das würde immer lächerlich sein. Das führt immer zu nichts. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wo das hinführt. Ich weiß nicht, ob das jetzt immer weiter in diese digitale Oligarchie reinrutscht, quasi, ob wir in einen digitalen Feudalismus rutschen oder ob das irgendwann an einen Punkt kommt, wo es einfach den Leuten too much ist und es wieder in die andere Richtung kippt. Ich kann das nicht sagen. Nobody knows. Das hängt davon ab, wie wir uns entscheiden und was wir in den Diskurs bringen und was wir wollen auch. Ne? Deswegen, wir leben ja zum Glück in einer Demokratie. Es kann alles in der Öffentlichkeit verhandelt werden.
Wie auch hier, Marc-Uwe Kling auf Radio 3 über die Gretchenfrage: Wie hältst du es mit der Plattformökonomie? Vielen Dank für Ihre Zeit heute Morgen.
Sehr gerne.
Und wenn Sie ihn und andere mal vorlesend erleben wollen, haben Sie dazu die Gelegenheit am morgigen Mittwoch und am 4. März, und zwar im Spartakus, zu finden in der Friedrich-Engels-Straße 22 in Potsdam.